Ja, guten Morgen auch von mir. Ich habe euch heute ein ganz interessantes Thema mitgebracht und ich möchte mal ein bisschen anders anfangen als sonst. Und zwar möchte ich euch eine Frage stellen. Diese Frage habe ich auch schon meinen Jugendlichen gestellt und sie haben sie nicht beantworten können und müssen gespannt auf die Antwort warten. Deswegen stelle ich die mal an euch. Und zwar mein Thema ist eine vergessene geistliche Disziplin. So, was fällt euch ein? Was könnte das sein? Was könnte eine vergessene geistliche Disziplin sein? Irgendwelche Ideen? Wie bitte? Okay, bleibt in mir und ihr bringt viel Frucht. Nein, das ist es nicht. Ich nenne mal, was meine Jugendlichen zum Beispiel gesagt haben. Das war zum Beispiel Fasten. Das ist bei vielen vergessen, aber ich finde es toll, unsere Gemeinde macht das. Aber ich gebe euch mal einen anderen Tipp. So, ich mache mal jetzt was. Vielleicht kommt ihr drauf. So, manche machen das so und machen das. Okay. Weiß jetzt jemand, was das ist? Meditation, genau. So, ich will euch, die Sache ist, wenn wir an Meditation denken, dann denken wir halt an genau sowas, was ich gerade gemacht habe. An einen Menschen, der im Schneidersitz sitzt und ganz laut Om sagt. Und wir denken dann an asiatische Religionen wie den Buddhismus oder den Hinduismus. Und wenn wir jetzt hören, Meditation, eine christliche Disziplin, dann fragen wir uns, okay, eigentlich hat das in der Kirche nichts zu suchen. Was hat Meditation jetzt mit Gott zu tun? Und ich möchte euch heute zeigen, dass Meditation eine sehr wichtige und eigentlich auch schon sehr, sehr alte christliche Disziplin ist, die ich nicht umsonst als vergessen bezeichnet habe. Und zwar ist es so, dass durch unser Leben, das immer mehr und schneller wurde, immer mehr an Fahrt aufgenommen hat, durch Digitalisierung, durch Autos, wir viel zu wenig Zeiten der Ruhe haben, Zeiten, wo wir uns, wo wir meditieren können. Und dass eigentlich auch Corona eine gute Möglichkeit ist, mal wieder langsamer zu machen, das Tempo aus dem Leben rauszunehmen und die verstaubte Disziplin der Meditation aus dem Schrank wieder rauszunehmen und wieder zu beleben. Denn schon die Wüstenväter aus dem 3. Jahrhundert, das waren so quasi die ersten Mönche, haben Meditation betrieben. Und zwar, ihr Anliegen war es, warum sie Mönche geworden sind, war der Verflachung des Glaubens in der Kirche zu entkommen. Sie haben gemerkt, die Kirche, der Glaube, der wurde immer flacher. Er hatte nicht mehr die Tiefe, er gab nicht mehr das und die richtige Essenz, die der christliche Glauben eigentlich hatte. Und so zogen sie sich zurück, um Gott neu zu erfahren, um einen tiefen, echten Glauben zu erleben, einen Glauben, der Tiefgang hat. Und sehen wir uns nicht auch danach? Denn wenn wir die heutigen Kirchen oft angucken, dann sehen wir genau das. Menschen strömen nicht mehr in die Kirchen hinein, sondern aus den Kirchen heraus, weil sie dort keinen Tiefgang, keinen echten Glauben mehr finden. Und sie fragen sich, warum sollte ich zur Kirche gehen? Mein Leben verändert sich nicht, ob ich jetzt zur Kirche gehe oder nicht. Und wir sehnen uns eigentlich danach, Gott wirklich zu erleben, ihn kennenzulernen, ihn zu spüren, ihn zu erfahren. Wir möchten kein laues Leben führen, sondern wenn wir Gott kennenlernen, wenn es ihn gibt, dann möchten wir ihn richtig erleben und wir möchten ein Feuerwerk für ihn abbrennen. Und genau diese, das war die Bestrebung der Wüstenväter. Und ich glaube, dass Meditation ein Schlüssel ist, um dieses Tor zu öffnen, Gott zu erleben, Gott kennenzulernen und Gott zu spüren. Warum glaube ich oder bin ich so überzeugt davon, dass Meditation wichtig ist? Das Prinzip der Meditation finden wir nicht nur in der Geschichte der Kirche. Das ist nicht etwas, was irgendwie Menschen entwickelt haben, sondern wir finden es im Wort Gottes selbst. Und zwar in einem Buch, welches Spurgeon die Schatzkammer Davids nannte. Ein unglaublicher Name. Und zwar in den Psalmen. Wir haben gerade schon ein Lied gehört, was genau diesen Psalm gesungen hat. Es ist der allererste Psalm. Und zwar lese ich vor. Glücklich der Mann, der nicht folgt dem Rat der Gottlosen, den Weg der Sünder nicht betritt und nicht im Kreis der Spötter sitzt, sondern seine Lust hat an dem Gesetz des Herrn und über sein Gesetz sinnt Tag und Nacht. Er ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und dessen Laub nicht verwelkt. Alles, was er tut, gelingt ihm. Nicht so die Gottlosen, sondern sie sind wie der Spreu, die der Wind verweht. Darum bestehen Gottlose nicht im Gericht, noch Sünder in der Gemeinde der Gerechten. Denn der Herr kennt den Weg der Gerechten, aber der gottlosen Weg vergeht. Jetzt habt ihr diesen Psalm gehört und denkt vielleicht, okay, was redet der da vorne? Das Wort Meditation kommt da nicht einmal vor. Und in diesem Sinne gebe ich euch recht. Das Wort Meditation an sich finden wir in der Bibel nicht. Aber das Prinzip dahinter. Wir wollen aber erstmal der Reihe nach gehen. Also, wenn ich dich fragen würde, wie oder worum geht es in den Psalmen? Beschreibe in einem Satz, worum es in den Psalmen geht. Dann würdest du wahrscheinlich antworten, okay, in dem Psalm finden wir Anbetung, wir finden Lobpreis, wir finden Hilfeschreie, also Gebete. Wir könnten die Psalmen auch das Gebetsbuch in der Bibel nennen. Und das heißt, wenn wir beten lernen wollen, dann wäre es wahrscheinlich klug, die Psalmen zu lesen. Meine Frau sagt mir immer wieder, dass sie durch die Psalmen so richtig beten gelernt hat. Hier haben wir richtig viele Beispiele, wie wir beten lernen können. So, und jetzt haben wir den allerersten Psalm, das allererste Gebet. Und wir merken, komisch. Der erste Psalm sieht überhaupt nicht aus wie ein Gebet, sondern es ist irgendwie hat das mit Bibellesen zu tun. Bibellesen und Gebet, das sind doch eigentlich zwei Paar Schuhe, zwei verschiedene Dinge. Also warum fängt ein Buch über Gebete mit dem Thema an, dass wir Bibel lesen sollen? Wie kann man das verstehen? Ich bin überzeugt, dass Gott nichts dem Zufall überlässt und dass auch gerade dieser Psalm ganz bewusst an allererster Stelle geschrieben wurde. Wir müssen diesen Psalm nämlich nicht an sich als Gebet verstehen, sondern eine Anleitung dazu, wie wir die anderen Psalmen lesen sollen, wie wir generell die Bibel lesen sollen. Wie eine Anleitung, um Möbel zusammenzubauen. Am Anfang steht das, was wichtig ist. Erst müssen die Möbel zusammengebaut werden, bevor wir sie nutzen können. Es leitet uns zu dem eigentlichen Gebet hin, indem wir, und der Psalm nennt das, über das Wort Gottes nachsinnen. Bevor wir Gott also sagen, was uns betrifft, was unsere Wünsche, unsere Vorstellungen sind, fordert uns der Psalm dazu auf, sinne über das Wort Gottes nach. Bewege das, was in der Bibel steht, in deinem Herz. Betrachte es von allen Seiten und schau es dir an. Es ist quasi eine Mischung aus Bibellesen und Beten. Meditation könnte man quasi betendes Bibellesen nennen. Und damit unterscheidet sich die christliche Meditation sehr stark von der fernöstlichen Meditation. Und zwar, ich habe das mal als Beispiel gemacht, das ist unser Geist, unsere Seele, unsere Gedanken. In der fernöstlichen Tradition ist das Ziel, man macht Meditation, um den Geist zu leeren, alles drumherum zu vergessen. Christliche Tradition aber ist folgendes. Das ist nicht den Geist zu leeren, sondern mit Gottes Wort den Geist zu füllen. Also ganz wichtig, wenn ihr irgendwas heute mitnehmt, christliche Meditation nicht verwechseln mit dem aus dem asiatischen Raum, sondern es geht darum, nicht den Geist zu leeren, sondern ihn zu füllen mit dem Wort Gottes. Dieser Psalm zeigt uns 5 Punkte. Ich weiß, das sind viel, aber ich habe sie extra so genannt, dass man sie sich gut merken kann. Und zwar zeigt es uns einmal die Prophetie, die der Psalm uns zeigt. Dann die Priorität, so. Dann die Prophetie, dann das Produkt der Meditation, die Praxis der Meditation und das Problem. Also 5 Ps, Priorität, Prophetie, Produkt, Praxis und Problem. Lass uns erstmal über die Priorität reden. Also, schon dieser Psalm vermittelt uns, dass Meditation an sich sehr wichtig ist. Der Schreiber sagt uns, jeder ist glücklich oder gesegnet ist der Mann, der Tag und Nacht sinnt. So, natürlich meint er damit nicht, dass wir jetzt nur noch meditieren sollen. Wir Menschen müssen ja auch so langweilige Dinge machen wie schlafen und essen. Also das geht ja schon gar nicht. Aber das ist hier ein Gedicht und damit ist es eine Übertreibung, die er hier macht. Aber es zeigt uns ganz klar, Meditation ist wichtig. Aber warum ist Meditation so wichtig? Diese Frage habe ich mir gestellt. Nun ja, wenn ich mich Christ nenne, dann will ich damit aussagen, dass ich eine Beziehung mit Gott führe. Eine echte, lebendige Beziehung. Gut. So, um eine wirkliche Beziehung zu führen, brauchen wir eine Kommunikation von beiden Seiten. Das heißt, ich rede mit dem Menschen daneben und der antwortet mir. Und dabei muss ich zuhören. So, wenn aber nur eine Person redet, dann haben wir das Problem, dass es nicht mehr Kommunikation ist. Wir reden von einer gestörten Beziehung. Wenn ich nicht mehr meinem Partner zuhöre und nur noch das rede, was ich will, dann stimmt irgendwas in dieser Beziehung nicht. Unsere Kommunikation wird zu einem One-Way-Ticket oder zu einer Einbahnstraße. Ich stelle mir das irgendwie so vor, ich gehe telefonieren in so einer alten Telefonzelle, nehme den Hörer, wähle die Nummer von einem Freund, rufe ihn an und erzähle ihm, was ich so alles in meinem Leben vorhabe, dass ich neue Visionen, neue Ideen habe, Wünsche und Vorstellungen an ihn. Und dann sagt er mir, ja Fabi, darf ich dir einen Rat geben? Und ich denke mir so, lieber nicht und lege auf. Wie würdest du dich fühlen, wenn dein Freund dir das erzählt und du willst ihm einen Rat geben, der ihm weiterhelfen würde, und er will dir überhaupt nicht zuhören? Sondern bringt dir nur deine Wünsche. Naja, genauso ist unsere Beziehung oft zu Gott. Wir beten vielleicht und damit reden wir zwar zu Gott, aber wir hören ihm nicht zu. Wie können wir Gottes Stimme hören? Und genau hier hilft die Meditation. Vielleicht denkst du, ich lese doch die Bibel, da höre ich Gott doch zu. Es gibt einen kleinen Unterschied zwischen Meditation und Bibellesen. Wenn wir die Bibel lesen, dann ist es so, dann nehmen wir Informationen auf. Zum Beispiel, wir lesen, du sollst nicht stehlen. Ein ganz einfaches Beispiel. Okay, dann wissen wir, ich soll nicht stehlen. Was macht jetzt die Meditation? Die Meditation, das Nachsinnen über dieses Wort, nimmt dieses Wort, diese Wahrheit, die wir verstanden haben, und sie macht etwas damit. Sie verändert uns. Dadurch geben wir Gott die Möglichkeit, zu uns zu reden und uns zu sagen, hier, da und da stiehlst du auch in deinem Leben. Weil es bringt nichts, die Wahrheit einfach nur zu wissen, dass ich nicht stehlen soll, sondern wir müssen auch wissen, wo stehle ich gerade. Zum Beispiel, durch Meditation würden wir dann wissen, dass wir Gott die Ehre stehlen, weil unser Leben sich nur um uns dreht. Dass wir dem Staat Geld stehlen, weil wir Steuern hinterziehen. Oder unseren Arbeitgeber bestehlen, indem wir früher auschecken oder andere Zeiten aufschreiben, wenn wir arbeiten. Und genau das können wir nicht einfach nur durchs Bibellesen merken, sondern wir müssen nachdenken über diesen Text, nachsinnen und hören, was Gott uns sagt. Das ist das Erste, warum Meditation wichtig ist. Aber da gibt es noch einen anderen Aspekt. Wenn ich in einem Gespräch bin, nochmal zurück auf unsere Folie, dann wird der andere mir ja auch Sachen sagen. Und gerade, wenn ich mich mit meiner Frau unterhalte, dann muss ich ihr zuhören, um ihr überhaupt antworten zu können. Wenn sie mir zwar was sagt, ich aber irgendwie nebenbei was mache und ich irgendwas antworte, dann merkt sie, okay, irgendwas stimmt mit ihm nicht und wir reden aneinander vorbei. Und genauso machen wir das auch mit Gott. Wir hören nicht auf das, was er uns zu sagen hat und sagen nur das, was wir wollen, ohne zu wissen, was Gott zu uns gesagt hat. Und deswegen hilft uns Meditation, auch Gott zu antworten auf das, was er uns aufs Herz legt. Es zeigt uns, was wir überhaupt beten können und was wir beten sollten vielleicht. Und so haben wir das Fazit, warum das so wichtig ist. Meditation ist wichtig, weil es die Verbindung zwischen Bibellesen und Beten ist. Sie hilft uns nicht mehr nur zu reden und nur ich rede und ich rede und ich rede, sondern sie hilft uns auch, Gott zuzuhören, zu hören, was Gott für unser Leben sagen will und dann auch Gott gut antworten zu können und zu wissen, was ich beten sollte. Gut, als nächstes die Prophetie. Die Bibel sagt, oder der Psalm sagt, dass derjenige, der über das Wort Gottes meditiert, dass er glücklich ist. Oder Luther sagt, glückselig ist. Und damit ist nicht ein kurzer Zustand des Glücks gemeint, wie wir ihn erfahren, wenn wir zum Beispiel uns verliebt haben oder wenn Deutschland Weltmeister geworden ist und wir uns darüber freuen oder wenn wir irgendwas Neues gekauft haben. Das sind immer nur kurz anhaltende Zustände des Glücks. Und wir versuchen immer nach und nach und immer mehr und mehr. Und dann haben wir vielleicht das bekommen, was wir wollten. Und dann merken wir nach 2, 3 Tagen, ist da wieder so ein Loch und wir wollen wieder Glück erfahren. Und wir suchen danach. Und wir versuchen, dieses innere Loch, das in jedem Menschen ist, das sich danach sehnt, Glück zu erfahren, zu füllen. Und der Psalm sagt, um diesen tiefen, anhaltenden Frieden und diese Zuversicht zu erfahren, müssen wir meditieren. Dieses Loch kann nur gefüllt werden, wenn wir sinnen über das Wort des Herrn Tag und Nacht. Aber wie wird dieses Loch gefüllt? Das habe ich mich dann gefragt. Der Psalm sagt das zwar, aber erklärt nicht, wie das passiert. Wie ich schon vorher angedeutet hatte, ist Meditation nicht einfach nur das Wissen darüber, über eine Wahrheit, sondern es macht etwas mit uns. Was macht es mit uns? Ich lese aus 1. Thessalonicher 1, Vers 5. Und zwar erzählt Paulus da, schreibt er den Thessalonichern einen Brief und er rekapituliert, was so in Thessalonich passiert ist, als er da war. Und er sagt ihnen, hey, wisst ihr noch, als ich da war und euch die frohe Nachricht erzählt habe von Jesus? Und da steht, unser Evangelium erging an euch nicht allein im Wort, sondern auch in Kraft und im Heiligen Geist und in großer Gewissheit. Paulus sagt, die Botschaft von Jesus, das sind nicht einfach nur Worte. Diese Worte haben Kraft. Sie kommen mit dem Heiligen Geist, also mit Gott selbst. Und sie geben uns Gewissheit. Lass mich das mal an einem kurzen Beispiel erklären. Und zwar, wenn du ein Christ bist, dann glaubst du, wegen Johannes 1, Vers 12, dass du ein Kind Gottes bist. Dort steht nämlich, denjenigen, die ihn aber aufnahmen, denen gab er Kraft, Kinder Gottes zu werden. Und das weißt du. Du weißt, ich bin ein Kind Gottes, ich habe Jesus aufgenommen, ich gehöre zu ihm. Und manchmal gibt es diese Momente, da denkst du darüber nach und du merkst, wie diese Wahrheit sich tief in dein Herz gräbt. Etwas, das du vorher mit dem Verstand wusstest, wird vom Heiligen Geist genommen und tief in dein Herz gegraben. Du weißt nicht mehr nur noch das Konzept von der Sohnschaft Gottes, sondern du weißt es in deinem tiefsten Innern und du merkst, wie sich dein Herz erwärmt, weil du diese Wahrheit neu verstanden hast und tiefer verstanden hast. Wer ein Kind Gottes ist, der hat solche Momente auf jeden Fall schon mal erlebt. Und sowas erleben wir zum Beispiel, wenn jemand predigt, weil die Worte in Kraft und im Heiligen Geist und in Gewissheit kommen. Aber auch bei der Meditation. Warum? Denn Meditation ist nichts anderes, als sich selbst Gottes Wort zu predigen. Wir brauchen nicht jemanden, der hier vorne steht, der uns predigt. Wir können das Wort Gottes nehmen, es lesen, darüber nachsinnen, nachdenken, es in unserem Herz bewegen und damit predigen wir das Wort Gottes uns selber. Martin Luther schrieb in einem kurzen Aufsatz über das Gebet, dass er manchmal das Gefühl hatte, dass sein Herz kalt war zum Beten, dass er gar keine Lust hatte zu beten. Und wisst ihr, was er dann gemacht hat? Er schreibt in diesem Aufsatz, ich habe meine Bibel genommen und habe angefangen, Psalmen zu lesen. Und je nachdem, wenn ich noch Zeit hatte, habe ich noch ein bisschen aus den Evangelien Jesu Worte oder Worte von Paulus gelesen und habe damit mein Herz erwärmt. Und dann bekam ich wieder Lust zum Beten. Was Martin Luther machte, war nachsinnen, war meditieren über das Wort Gottes. Und er gab Gott die Möglichkeit, durch das Wort sein Herz zu erwärmen. Genau das ist Meditation. Es gibt vier Möglichkeiten, wie deine Beziehung zu Gott aussehen kann. Es gibt Menschen, und das ist ihre eigene Entscheidung, die glauben nicht, dass ein Gott existiert. Dann gibt es wiederum Menschen, die glauben zwar, dass ein Gott existiert, aber sie glauben nicht, dass dieser Gott persönlich ist und etwas mit uns Menschen wirklich zu tun haben will. Dann gibt es Menschen, die glauben an einen Gott und die glauben auch, dass er persönlich ist, aber sie haben es leider noch nie wirklich erfahren. Und es gibt aber auch Menschen, die glauben an einen Gott und die auch an einen persönlichen Gott und die haben es auch erfahren. Aber was diese Gruppen verbindet, ist das Merkmal, dass wir alle nach Glück, nach Zufriedenheit streben und wir dieses Loch haben, was in unserem Innern gefüllt werden muss. Die Art und Weise, wie wir das versuchen zu füllen, ist nur sehr unterschiedlich. Und ich bin überzeugt davon, dass dieses Loch nur allein von Gott gefüllt werden kann. Dass nur in ihm wahre Zufriedenheit, tiefer Friede und echtes Glück zu finden ist. Das hebräische Wort, was hier für glücklich steht, steht an jeder anderen Stelle auch in der Bibel im Plural. Und das deutet an, dass Gottes Segnungen vielfältig und im Überfluss zu haben sind. Sie sind reich. Gott geizt nicht, sondern Gott ist großzügig und er will es gerne geben. Er hält das nicht zurück. Und deswegen möchte ich dich heute ermutigen, nimm dir die Bibel, egal zu welcher Gruppe du gehörst, selbst wenn du nicht an Gott glaubst, nimm dir die Bibel, nimm dir einen Abschnitt, lese ihn und denk mal darüber nach. Sinne nach und gib Gott die Möglichkeit, zu dir zu reden. Und lass und guck dir an, was dann passiert. Okay, das Produkt. Was entsteht aus der Meditation? Wir lesen ab Vers 3, er ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und dessen Laub nicht verwelkt. Alles, was er tut, das gelingt. Was wir jetzt machen ist, wir meditieren über Meditation. Wir haben nämlich hier ein Bild, was der Schreiber uns malt, nämlich von dem Gegensatz zwischen einem Baum und der Spreu. Und da wir ja nicht alle hier Landwirte sind und so in zwei, drei vielleicht eine Erklärung brauchen, was Spreu ist, ich auf jeden Fall auch, will ich das mal ganz kurz erklären. Also, wenn man das Getreide erntet, dann haben die Getreidekörner so eine kleine Hülse drumherum. So, und die braucht man nicht, die versucht man loszuwerden. Und dazu benutzt man einen ganz einfachen Trick. Also man schlägt die ein bisschen, damit löst sich diese Hülse ab und man wirft das dann in die Luft, oder früher hat man das auf jeden Fall so gemacht, man hat das in die Luft geworfen und der Wind kam und hat dann die Spreu vom Weizen getrennt. Das ist ja immer noch ein Sprichwort heute, auch in Deutschland. Das heißt, man wirft das in die Luft und weil die Körner schwerer sind als diese Hülse, die nur so ganz, ganz leicht ist, hat der Wind die Hülsen weggetragen und die Körner fielen dann wieder in die Schale. Der Schreiber will damit etwas ganz Bestimmtes zum Ausdruck bringen. Und zwar beschreibt er damit eine Person, die sehr abhängig ist von den Umständen drumherum. Eine Person, die unter leichtem Gegenwind und bei dem das Leben schlecht ist, die davon umgehauen wird und weggeblasen wird und nicht stehen bleibt. Und dieser Spreu wird ein Baum gegenübergestellt, der tief verwurzelt ist, an Wasserbächen, der immer grüne Blätter hat, der seine Frucht bringt, einem Menschen, dem alles gelingt. Okay, heißt das jetzt, dass wenn wir meditieren über die Bibel, dass wir dann, wenn wir ein Start-up jetzt gründen, dass wir dann Millionäre werden? Weil da steht ja, uns wird alles gelingen. Nein, ich habe ja die Frage auch schon extra provokativ gestellt. Was diese Verse sagen ist, dass egal in welchen Lebensumständen wir uns befinden werden, egal wie schlecht es läuft, dass ein Mensch, der meditiert, der tiefe Wurzeln bei Gott, der wird davon nicht umgeblasen, umgehauen, sondern er bleibt stehen. Selbst in Dürreperioden, wo alles andere drumherum verwelkt, kriegt dieser Mensch Wasser, weil er am Bach gepflanzt ist. Und Timothy Keller sagte mal einen richtig interessanten Satz. Und zwar sagte er, echte Freude finden wir nicht in der Abwesenheit von Problemen. Wir finden sie in der Gegenwart Gottes. Echte Freude finden wir nicht in der Abwesenheit von Problemen, sondern wir finden sie in der Gegenwart Gottes. Echte Freude ist bei dir, auch wenn es dir schlecht geht, auch wenn du traurig bist, wenn nichts im Leben so läuft, wie du es dir wünschst, dann ist echte Freude trotzdem da. Echte Freude ist der ultimative Sieg über das Böse. Denn der größte Triumph für das Böse ist, wenn schlechte Umstände zu dir kommen und sie machen dich egoistisch, sie machen dich wütend, bitter. Das ist, was das Böse will, durch schlechte Umstände dich zum Schlechten zu bringen, dich zum Schlechten zu verändern. Aber wenn du im Wort Gottes verwurzelt bist, dann entspringt bei dir, wenn es schlecht läuft, dann entspringen gute Früchte. Statt selbstsüchtig und egoistisch zu sein, wirst du demütig, du wirst liebevoll, du wirst Gott immer ähnlicher und du wirst weiser. Dadurch, wenn wir meditieren, wird das Böse wird zu einem Hammer, der dich tiefer und tiefer in die Gegenwart Gottes schlägt. Das ist das Produkt, wenn wir meditieren und wenn wir Gott suchen. Gut, bis jetzt war es noch alles sehr theoretisch. Jetzt kommen wir zur Praxis. Jetzt ist natürlich die Frage, okay, jetzt kommt der wichtige Teil, weil jetzt geht es darum, wie geht Meditieren überhaupt? Fabi spricht die ganze Zeit von Meditieren. Wie funktioniert das? Also, ich habe dafür zwei Punkte. Und zwar, denke über den Text und denke den Text in dein Herz. Fangen wir an mit dem ersten Punkt. Ganz einfach. Nimm dir einen Abschnitt oder vielleicht am Anfang besser nur ein Vers aus der Bibel und schreibe 50 Dinge auf, die dir dieser Vers für dein Leben sagt. Bei einigen gingen hier schon gerade die Augenbrauen hoch und so, okay, 50 Dinge, wo soll ich die herbekommen? Nimm dir mindestens eine halbe Stunde Zeit. Alles darunter wird nicht reichen. Und fang an, dir die Dinge aufzuschreiben. Und wenn du nicht mehr weiter weißt, vielleicht hast du 10, 20, 30 Sachen geschrieben, dann fang an, über jedes einzelne Wort da nachzudenken. Zum Beispiel hier, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn. Dann fragst du, okay, sondern seine Lust hat. Was ist die Bedeutung von sondern? Oder Lust? Warum ist das Wort Lust da drin? Was würde passieren, wenn das Wort weggelassen würde? Und denke darüber nach, was dieser Text zu sagen hat und was er mit deinem Leben zu tun hat. Ich kann dir sagen, wenn ich eine Predigt vorbereite, und ihr kennt das vielleicht auch, dann die tiefen Gedanken über den Text kommen mir nie in den ersten 5 Minuten, wenn ich über den Text nachdenke. Ich brauche manchmal Stunden, um den Sinn, um die tiefen Wahrheiten dieses Textes zu erschöpfen. Und dann hat man manchmal so nach einer Stunde so einen Aha-Moment und man merkt, wie dieser Text einem ins Herz geht und man den verstanden hat. Nicht nur intellektuell die Wahrheiten, sondern richtig tief im Herzen. Und das ist das, was ich meine mit denke über den Text. Was meine ich? Denke den Text in dein Herz. Ich hatte ja vorhin schon gesagt, dass Meditation auch das sich selbst predigen ist. Und zwar haben wir interessante Stellen wie zum Beispiel Psalm 103. Da sagt David, lobe den Herrn meine Seele und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Zu wem spricht David das hier? Spricht er zu Gott? Nein. Spricht er zu anderen Menschen? Nein. Er spricht zu sich selbst. Er sagt sich selbst, hey Seele, hey David, lobe Gott für das, was er dir Gutes getan hat. Genau das ist Meditation. Predige dir selbst die Worte Gottes. Und jetzt kommen wir zu meinem Lieblingsteil, und das ist jetzt auch schon fast das Ende. Und zwar jetzt sitzen wir und haben diesen schönen Psalm uns angeschaut. Wir merken, wie viel in diesem Psalm verborgen ist, was für Schätze die Meditation uns bieten kann. Und jetzt sagt der Psalm, oder jetzt sage ich, dieser Psalm hat einen Haken und ein Problem. Und zwar sagt der Psalm, glücklich ist, der seine Lust hat am Gesetz des Herrn. Da steht nicht nur, dass diese Person einfach nur das Gesetz Gottes hält, sondern da steht, dass glücklich ist die Person, die das Gesetz Gottes wirklich liebt. Warum ist das ein Problem? Ein hoher Wert für uns Menschen ist die Freiheit. Und wir für unsere Freiheit kämpften unsere Vorfahren, für unsere Freiheit kämpfen wir. Und Regeln, die schränken unsere Freiheit auf gewisse Art und Weise immer ein. Auch wenn wir manche Regeln für gut befinden und gar nicht so schlecht, gibt es aber immer irgendwelche Regeln, die wir nicht so gut finden. Nehmen wir zum Beispiel ein kleines Kind. Die Eltern sagen zu dem Kind, Jenny, du sollst nicht nach draußen auf der Straße einfach spielen, das ist gefährlich. Und wie wir Kinder so kennen, dann rennen sie manchmal aus Trotz auf die Straße und spielen. Einfach sogar vielleicht nur, weil es ihnen verboten wurde. Und es liegt einfach nicht so in uns, dass wir es lieben, Gesetze zu halten. Wir halten Gesetze oft, weil wir wissen, dass es richtig ist, aber nicht, weil wir diese Gesetze lieben. Und ähnliche Gespräche habe ich auch oft schon mit Menschen über den Glauben geführt. Sie haben mir gesagt, ja, Fabi, es ist ja schön und gut, das mit Gott und so, aber das ist doch so einzwängend. Du musst so viele Regeln machen, du musst zur Kirche gehen, du musst Bibel lesen, du musst die 10 Gebote halten und. Das sind mir zu viele Regeln. Das möchte ich gar nicht. Ich möchte Freiheit. Sie fühlen sich von diesem Gesetz Gottes, von der Bibel, schon eingeschränkt, wenn sie es nur lesen. Wie können wir jetzt davon sprechen, dass wir unsere Lust haben am Gesetz des Herrn? Weil der Vers sagt, nur wer seine Lust hat auch daran, kann die Vorzüge von Meditation wirklich genießen, kann Gottes Gesetz wirklich lieben. Und heute kann ich euch eine wirklich gute Nachricht mitteilen. Eine richtig gute Nachricht. Denn Gott hat dieses Problem schon lange gelöst. Wer seine Bibel dabei hat, kann mit mir gerne Jeremia 31, Verse 31 bis 34 aufschlagen. Siehe, Tage kommen, spricht der Herr, da schließe ich mit dem Haus Israel und mit dem Haus Juda einen neuen Bund. Nicht wie der Bund, den ich mit ihren Vätern geschlossen habe, an dem Tag, als ich sie bei der Hand fasste, um sie aus dem Land Ägypten herauszuführen. Diesen meinen Bund haben sie gebrochen, obwohl ich doch ihr Herr war, spricht der Herr. Sondern Das ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel nach jeden Tagen schließen werde, spricht der Herr. Ich werde mein Gesetz in ihr Inneres legen und werde es auf ihr Herz schreiben. Und ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Dann wird nicht mehr einer seinem Nächsten oder einer seinen Bruder lehren und sagen, er kennt den Herrn. Denn sie alle werden mich erkennen von ihrem Kleinsten bis zum Größten, spricht der Herr. Denn ich werde ihre Schuld vergeben und an ihre Sünden nicht mehr gedenken. Was für eine Nachricht. Gott sagt, ich werde eines Tages einen Bund machen, wo ich das Gesetz nehmen werde und ich werde es auf ihr Herz schreiben, sodass sie nicht mehr sich dagegen sträuben werden und es schwer wird, dieses Gesetz zu halten, sondern es wird uns eine Freude machen und wir werden es lieben, dieses Gesetz zu halten. Und dieser Tag ist schon gewesen. Mit dem Kommen Jesu ist genau das passiert. Jesus kam, starb am Kreuz für unsere Schuld. Und er bietet uns an, wenn wir unser Leben mit ihm leben wollen, wenn wir ihn als Herrscher über unser Leben akzeptieren wollen, dann versetzt uns Gott mit dem Heiligen Geist in die Lage, das Gesetz Gottes, die Bibel, wirklich zu lieben von ganzem Herzen. Und ich kann nichts anders sagen, als dass die Bibel oder die Worte der Bibel nicht, ich habe nicht das Gefühl, dass sie mich einschränken. Überhaupt nicht. Im Gegenteil, wenn ich könnte, ich würde so gerne jedes einzelne Gebot dieser Bibel mit ganzem Herzen halten. Aber leider bin ich noch zu schwach und ich schaffe es noch nicht ganz. Aber ich liebe die Bibel und ich liebe das Wort. Und es ist für mich keine Last. Und das wird jeder, der diese Beziehung mit Gott hat, der wird genau das sagen können. Gott hat das Gesetz in mein Herz geschrieben und ich liebe sein Wort und ich möchte gerne dieses Wort halten. Und auch wenn wir nicht perfekt sind und immer wieder Fehler machen, darum geht es gar nicht. Gott bietet uns an, dieses Gesetz in sein Herz zu schreiben. Und er zwingt uns nicht dazu. Nein, er sagt, es liegt in eurer Freiheit, zu mir zu kommen. Bewege diese Worte in deinem Herzen und fang an, die Bibel zu lesen und über sie zu meditieren. Wir wollen heute mal etwas ganz Neues ausprobieren. Und zwar haben wir es genannt, die Online-Bekehrung. Da wir viele haben, die von online dazugeschaltet sind. Wir haben überlegt, okay, wie können wir sie trotzdem erreichen? Vielleicht sind Gäste da, die zuhören, die noch gar nicht mit Gott gegangen sind oder die sich wünschen, diesen Weg mit Gott zu gehen. Dann möchte ich euch ermutigen, schreibt einen von uns beiden an. Also Robert hat ja heute moderiert und ich habe heute gepredigt. Da unten seht ihr die Nummer. Schreibt uns einfach, gerne einfach das Stichwort entschieden. Wenn du sagst, du möchtest heute dein Leben mit Jesus anfangen und hast das noch gar nicht gemacht und du wünschst dir, diese Verbundenheit, wirklich Gott zu erleben und deinen Weg mit ihm zu gehen, dann schreib uns einfach entschieden. Wenn du vielleicht hier sitzt und sagst, oder zu Hause sitzt und sagst, hey, ich muss Buße tun und es gibt Dinge in meinem Leben, die muss ich aufräumen und ich möchte mich entscheiden dafür, mit Jesus mein Leben wieder neu anzufangen, dann schreib uns entschieden. Oder vielleicht sagst du auch, oh, ich würde mich gern taufen lassen. Ich möchte gerne diesen Schritt machen und allen öffentlich zeigen, dass ich jetzt zu Jesus gehöre. Dann schreib uns einfach entschieden. Und wir werden das nicht einfach so stehen lassen, natürlich, sondern wir werden euch dann wieder zurück anschreiben und euch fragen, was ist es, was ihr genau möchtet, wie können wir euch dabei unterstützen? Wir wollen euch helfen, diesen Weg mit Jesus zu gehen.